Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Das Flugabwehrsystem vom Typ Patriot kann größere Ziele in der Luft bekämpfen, also Flugzeuge, Drohnen, Raketen, und das mit großer Reichweite. Verwendet wird das US-amerikanische System von vielen NATO-Ländern, und im Januar hat die Bundesregierung es der Ukraine in Aussicht gestellt. Jetzt ist es dort auch tatsächlich angekommen, das hat die Bundesregierung mitgeteilt. Unsere Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt beobachtet die Geschehnisse rund um den Ukraine-Krieg für uns. Wie kann denn das Flugabwehrsystem in der aktuellen Lage in der Ukraine jetzt am besten eingesetzt werden?
Es geht um den Schutz der Zivilbevölkerung, ähnlich wie auch das System IRIS-T. Schützt es vor allen Dingen eben Städte, soll es Städte schützen. Es schützt vor Flugzeugen, Raketen, Marschflugkörpern, die auch ihre Richtung ändern können, vor größeren Drohnen. Das Patriot-System schützt nicht vor kleineren oder tieffliegenden Drohnen. Und da ist es außerdem eine Frage der Verhältnismäßigkeit, weil das System eben sehr teuer ist. Drohnen sind aber weiter ein großes Problem für die Ukraine. Gestern Abend wurde das Gebiet Saporischschja angegriffen. Dort wurden nach ukrainischen Quellen alle Drohnen abgefangen. Heute Nacht war das nicht so im Gebiet Odessa. Dort wurde ein Infrastrukturobjekt getroffen nach Auskunft der örtlichen Behörden.
Gestern sind ja Bilder kursiert von gleich zwei Präsidenten auf Truppenbesuch in der Ukraine. Putin an der Front im Osten, und kurz darauf hat auch Selenskyj seinen Besuch an der Front und im Hinterland öffentlich gemacht. Welche Signale sollen denn hier gesendet werden?
Ja, da geht es immer darum, Unterstützung auszudrücken, Solidarität, Motivation. Beide Präsidenten haben ja Soldaten auch ausgezeichnet. Selenskyj ist häufig an der Front. Bei Putin kommt dazu, Machtanspruch zu demonstrieren. Er war ja auf ukrainischem Gebiet, auf Gebieten, die Putin für auf ewig russisch erklärt hat, obwohl Russland diese Gebiete noch gar nicht vollständig kontrolliert. Und sein Sprecher Peskow hat gestern auch angekündigt, Putin werde diese, Zitat, neuen Regionen nun häufiger besuchen. Die Glaubwürdigkeit von Selenskyj und Putin unterscheidet sich allerdings stark. Selenskyj wird bei diesen Besuchen oft von ausländischen Journalisten auch begleitet. Der Kreml dagegen verschleiert im Nachhinein sogar noch den Zeitpunkt des Besuches von Putin. Es gab in unabhängigen Medien sogar einen kleinen Skandal gestern. Und zwar hieß es aus dem Kreml, Putin sei am Montag an der Front gewesen, aber es ist dokumentiert, wie er beim Überreichen eines Gastgeschenkes einer Ikone sagt, es ist ja bald Ostern. Das orthodoxe Osterfest war am vergangenen Wochenende. Dementsprechend muss also die Reise früher stattgefunden haben, und Putins Sprecher hat das ziemlich ungeschickt dementiert. Also bei denen, die vielleicht zweifeln an Putin, dürfte das Ganze eher einen gegenteiligen Effekt haben und zeigen, dass Putin sich eben noch mehr abschottet von der Bevölkerung.
Und dort in der Region, die beide Präsidenten nun bereist haben, im Osten des Landes, wie ist da die aktuelle Gefechtslage?
Ja, Avdiivka, wo Selenskyj gewesen sein soll, das ist seit Monaten eines der Zentren der Kämpfe, und nach übereinstimmenden Einschätzungen von westlichen Militärexperten und auch russischen Bloggern wird es den Russen aber nicht gelingen, Avdiivka einzukreisen in nächster Zeit. Ein weiterer wichtiger umkämpfter Ort dort in der Region, gleichfalls bei Donetsk, ist Marinka. Das ist regelmäßig in den Nachrichten des ukrainischen Generalstabs. Dort sind auch heftige Kämpfe. Es gibt Hinweise darauf, dass Russland Einheiten verlegt vom Frontabschnitt bei Donetsk weiter nach Norden, nach Bachmut. Dort sind weiter erbitterte Kämpfe an der Tagesordnung. Wir haben oft darüber berichtet. Das heißt vom Chef der ukrainischen Bodentruppen, dass jetzt Russland seine Angriffe mit Artillerie und aus der Luft verstärke, und offensichtlich koordinieren auf russischer Seite nun die sogenannten Wagner-Kämpfer sich mit den regulären russischen Einheiten.
In den vergangenen Tagen hatte es ja zwischen Polen und der Ukraine Streit gegeben um die Einfuhr von ukrainischem Getreide. Da scheint es nun Bewegung zu geben, oder ist das gar eine Lösung? Wie schätzen Sie das ein?
Also man hat sich geeinigt auf einen Transit. Das wurde gestern Abend bekannt gegeben. Die ukrainische Wirtschaftsministerin Julia Swiridenko war in Polen zu Verhandlungen, und anschließend hieß es von dem polnischen Landwirtschaftsminister Robert Telus, die ukrainischen Lkw sollten plombiert werden und dann kontrolliert auch mit Hilfe von GPS-Trackern durch Polen begleitet werden, um sicherzustellen, dass sie Polen wieder verlassen in Nachbarländer oder über polnische Häfen. Und das Ganze soll beginnen am 21. April um Mitternacht. Weiter verboten bleibt der Import, übrigens nicht nur in Polen, auch in Ungarn, in der Slowakei. Rumänien hatte dazu aufgerufen, Bulgarien erwägt, Einfuhren zu verbieten. Aber eigentlich ist das Getreide ja auch gar nicht für die EU bestimmt. Das Problem bleibt der größere Rahmen. Es gibt ja diese Abkommen über die Exporte aus den ukrainischen Häfen. Da hat Russland aber nur einer Verlängerung bis Mitte Mai zugestimmt und derzeit ist nicht sicher, wie es weitergeht.
Schauen wir zum Schluss noch auf ein anderes Thema. Auch Monate nach den Explosionen an den Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 gibt es ja immer noch verschiedene Theorien, die da rund um die Urheberschaft kursieren. Jetzt hat Dänemark Hinweise veröffentlicht, die auf Russland als Drahtzieher hindeuten sollen. Was genau ist da bekannt?
Ja, die Informationen kommen vom Verteidigungsministerium Dänemarks. Und zwar hat ein dänisches Patrouillenboot des Militärs 4 Tage vor den Explosionen russische Schiffe am Tatort fotografiert. Das hat die dänische Zeitung Information berichtet. Die hatte angefragt und in der Antwort heißt es, es gäbe 112 Fotos. Die sollen aber zum Schutz der nachrichtendienstlichen Arbeit geheim bleiben. Das bestätigt Recherchen der Investigativredaktion von T-Online. Das Portal hatte im März berichtet, dass russische Spezialschiffe, ausgerüstet unter anderem mit einem Lastkran und einem Mini-U-Boot, wenige Tage vor den Explosionen aus einem Hafen bei Kaliningrad ausgelaufen waren. Es fehlten aber Belege dafür, dass sie tatsächlich am Tatort waren. Und die Auskunft aus Dänemark, das ist jetzt ein weiterer Hinweis, dass der russische Staat verantwortlich sein könnte für diese Explosionen. Das sind, das möchte ich betonen, keine offiziellen Ermittlungsergebnisse. Es wird ermittelt von mehreren Staaten, aber bisher gibt es eben nur Recherchen von verschiedenen Medien. Allerdings sagt der ermittelnde Staatsanwaltschaft in Schweden, dass doch der Staat, ein Staat als Auftraggeber, das wahrscheinlichste Szenario sei.